Ja, einen wunderschönen guten Morgen. In diesem angedachten Bild wäre ich jetzt der Gänserich am Zaun, aber das lockt uns eigentlich auf eine falsche Fährte. Beim Suchen für ein Thema für heute Morgen bin ich so in Gedanken immer wieder auf das Thema Mitgefühl gekommen oder gestoßen. Das geisterte immer wieder so durch meinen Kopf. Und damit zusammenhängt ja Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit, auch Nächstenliebe. Das gehört ja zu diesem Bereich dazu. Ich weiß auch nicht genau, warum das so passiert ist. Auf jeden Fall war es so. Und vielleicht habe ich gedacht, durch schreckliche Nachrichten, die man immer wieder liest, dass da zum Beispiel in der Zeitung steht, Jugendliche erstechen einen Obdachlosen. Oder Menschen behindern Rettungskräfte bei der Arbeit, wo man auch irgendwie fassungslos davor steht und fragt sich, wie kann das sein, was geht da vor? Oder eine Mitschülerin wird in sozialen Medien bloßgestellt und fertig gemacht und ausgegrenzt. Oder Menschen werden massiv abgelehnt und ausgegrenzt, weil sie auf irgendeine Art anders sind und vielleicht nicht zu dieser Gruppe passen, zu der ich gehöre. Und leider ist es so, kann man diese Aufzählung ziemlich lange fortführen. Vielen Menschen macht diese Entwicklung Sorge. Zum einen, weil sie vielleicht selber älter sind und nicht mehr so können und Angst haben davor, für sich persönlich. Aber vielleicht auch, wenn man sich die Frage stellt, welche Entwicklung nimmt unsere Gesellschaft? Wohin geht der Weg oder die Reise, wie man immer so sagt? Was wird zum Beispiel... Oder wie wird Deutschland aussehen in 5 Jahren? Was passiert das? Oder passiert da, wenn es so auf diese Art und Weise weitergeht? Und ich habe neulich in einem kleinen Hotel, da war an der Pinnwand im Zimmer, die Philosophie des Hauses aufgeschrieben. Und da stand auf dieser Karte, in allem, was wir tun, befolgen wir folgende Grundwerte. Erstens, liebe deinen Nachbarn, deine Nachbarschaft. Schütze deine Umgebung. Fördere gegenseitigen Respekt für alle Menschen. Und das vierte war, mache deinen Aufenthalt hier zu etwas ganz Besonderem. Und die fünfte Regel war dann, dass man verspricht, die ersten 4 Regeln auch wirklich umzusetzen und zu leben. Und das war ganz offensichtlich kein christliches Haus, aber diese Werte klingen uns doch ein bisschen vertraut, wenn man das so hört. Habe ich so gedacht, als ich diese Karte gelesen habe. Und sie sind sicher aus der Überlegung geboren, oder aufgeschrieben worden, dass ein gutes Zusammenleben mit vielen Menschen, auch aus vielen verschiedenen Hintergründen, eben nur mit Liebe und Respekt, mit gegenseitigem Respekt gelingen kann und funktionieren kann. Aber wir wissen auch, wenn wir ehrlich sind, dass so ein Versprechen, solche Regeln zu halten, die ja erstmal gut klingen und die uns nah sind, schnell gegeben ist, so in andächtiger Stimmung, sagt, ja, das ist genau richtig, das will ich auch tun, dass schnell Ernüchterung einsetzt, wenn wir dann tatsächlich in Menschen begegnen, wenn wir mit ihnen zu tun haben, wenn die schwierig sind, wenn die komisch sind. Und da erleben wir das eben sehr oft, dass Theorie und Praxis da nicht so Hand in Hand gehen und dass das nicht immer so glorreich ist, wie man sich das am Schreibtisch oder in der Stille so überlegt hat, wie man morgen oder die nächste Woche angehen will und leben will. Neulich hat ein Bekannter zu mir gesagt, dass es ihm in letzter Zeit zunehmend schwerfällt, mit seinen Arbeitskollegen barmherzig zu sein und denen zugestehen, dass sie auch mal einen schlechten Tag haben, solche Dinge. Jeder kann sicher von Erlebnissen oder Bereichen in seinem Leben erzählen, wo man hinter diesen Erwartungen zurückbleibt. Hinter den eigenen, aber natürlich auch hinter Gottes Erwartungen. Also so Tage, wo man sich vorgenommen hat, vielleicht im Gottesdienst gehört hat, das will ich tun und das ist richtig und das ist wichtig. Und wo man dann doch im Laufe der Woche merkt, nein, der Wunsch war groß und richtig, aber die Wirklichkeit sieht dann oft doch anders aus. Auf jeden Fall haben mich diese Gedanken zum höchsten Gebot geführt. Da bin ich so gelandet, nachdem Jesus einmal gefragt worden ist. Und letztlich geht es ja bei dieser Frage, oder hat es auch damit zu tun, die uns immer wieder umtreibt, und eben auch hier, wie soll ich als Christ leben? Was ist Gott wichtig? Was möchte Gott von mir? Wie soll ich leben? Und was ist die wichtigste Regel? Das steckt ja dahinter. Und einen Text, in dem das genannt wird, finden wir zum Beispiel in Lukas 10, ab Vers 25. heißt es, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind zwei Zitate, einmal aus dem 5. Buch Mose, das andere aus dem 3. Buch Mose. Und dann antwortete Jesus, er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Also Jesus hat diesem Mann, der ihn gefragt hat, mit einer Gegenfrage geantwortet. Und der Schriftgelehrte, weil er ein Schriftgelehrter ist, zitiert genau die richtigen Stellen. Also er weiß eigentlich Bescheid. Und Jesus sagt, richtig, du kennst die Antwort, mach das und dann bist du auf der sicheren Seite. Dann wirst du das Leben ererben. Ich weiß nicht ganz genau, wie dieser Mann Jesus oder was er von Jesus erwartet hat als Antwort. Und es steht ja auch im ersten Satz, dass er ihn versuchen wollte mit dieser Frage, ihn aufs Glatteis führen wollte. Ich weiß nicht, welchen Weg er da verfolgt hat. Auf jeden Fall nach dieser Antwort Jesu, da fühlt er sich ertappt. Das liest man dann im Vers 29, da heißt es, er aber wollte sich selbst rechtfertigen. Also das Gespräch war scheinbar nicht so verlaufen, wie er sich das gedacht hatte. Er wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und das klingt ja so ein bisschen so, dass er sagt, ja, bei diesem zweiten Gebot, da muss es doch eine Einschränkung geben, bei der Nächstenliebe. Das kann sich doch nicht auf alle beziehen. Wie soll das sein? Wie soll das gehen? Wie soll ich das umsetzen? Und als Antwort erzählt Jesus diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er kennt diese Erzählung. Ein Mann wird überfallen, geschlagen und ausgeraubt und bleibt dann halbtot am Wegesrand liegen. Und zwei Männer kommen vorbei, sehen ihn da liegen und gehen weiter. Und dann kommt ein Dritter vorbei und der hilft ihm dann und der kümmert sich um diesen verletzten Mann. Und die Frage, die Jesus nach dieser Beispielgeschichte, nach diesem Gleichnis erzählt oder fragt diesen Schriftgelehrten ist, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und wieder kann der Mann richtig antworten, der, der die Barmherzigkeit an ihm tat, also der dritte Mann. Und wieder kann er Jesus sagen, mach das genauso. Geh hin und tu das Gleiche. Also wenn dieser Schriftgelehrte in dieser Geschichte gehofft hatte, von Jesus Kriterien zu hören, was denn genau zu verstehen ist unter meinem Nächsten oder vielleicht auch mit dem Hintergedanken, welche Leute kann ich denn aussortieren, dass die Gruppe nicht so riesig ist, dass es machbar scheint, dann wird er enttäuscht. Das bedient Jesus nicht. Jesus sagt zum Beispiel nicht, der Verletzte wäre eigentlich der Nächste des ersten Mannes gewesen, der vorbeigekommen ist. Das sagt Jesus nicht. Jesus dreht das sogar um. Er sagt, wer ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der Nächste geworden oder gewesen? Also der, der die Not sieht und hilft, wird dem Notleidenden der oder die Nächste, der es getan hat. Also durch die Tat, durch die Hilfe wird man zum Nächsten. Oder man macht sich zum Nächsten. Und Jesus und der Schriftgelehrte sind in diesem Gespräch an den Punkt gekommen über die ursprüngliche Frage, was muss ich tun, dass ich das Leben ererbe? Und dann ist ja die Antwort Gottesliebe und Nächstenliebe, diese beiden Dinge. Und zu beiden Teilen des Doppelgebots sagt Jesus, tu das, so wirst du leben. Und an anderer Stelle hat Jesus sogar mal gesagt, an diesen beiden Dingen hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Also er will damit sagen, wenn du das beherzigst, dann brauchst du dir um diese anderen Gesetze eigentlich gar keine Sorgen machen, weil du sie automatisch miterfüllst, wenn du diese Regel, das vorne anstellst und dich darauf beziehst. Doch so ähnlich diese Hotelphilosophie, die ich eben am Anfang erzählt habe und die von Jesus hier geforderte Nächstenliebe ja auch scheinen mögen. Also beide fördern den Respekt für den Nächsten und fordern Liebe für den Nächsten ein. So verschieden ist doch der Ansatz. Denn Jesus macht hier deutlich, dass Liebe zu Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft der Ursprung für die Nächstenliebe sein muss. Und auch der Ursprung für die Selbstliebe sein soll. Und eben nicht die Überzeugung oder die Überlegung, dass man sagt, ja, es kann nur gelingen, wenn wir uns gegenseitig respektieren und lieben. Weil ich Gott liebe und weil ich ihm gefallen will, nehme ich auch sein Gebot der Nächstenliebe sehr ernst und will an dem anderen handeln wie an mir selbst. Also da ist es eben wieder diese Sache, dass Gott Nächstenliebe einfordert. Wir schauen auf die Welt und sagen, da liegt so viel im Argen, und Gott ist das wichtig, dass das nicht so ist, sondern er sagt, mir ist wichtig, mir ist eine goldene Regel, dass ihr miteinander anders umgeht. Und um diese Tatsache noch ein bisschen genauer zu betrachten, möchte ich mit euch heute Morgen einen Text ansehen, und zwar aus dem Matthäusevangelium. Da hat Matthäus Texte zusammengestellt, die sind überschrieben mit Reden über die Endzeit. Und das steht in Matthäus 25, ab Vers 14, wer das mitlesen möchte. Das möchte ich euch einmal vorlesen. Das ist auch ein bekannter Text. Da sagt Jesus, denn es ist wie mit einem Mann, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg den Zentner in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm den, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Also in diesen Reden über die Endzeit beschreibt Jesus in mehreren Bildern und Geschichten, wie das sein wird, wenn er eines Tages zurückkommt. Dieser Tag der Ankunft, wenn er kommt, um Gericht zu halten. Und die Jünger erfahren in diesen Berichten eben auch, wie sie sich vorbereiten sollen. Und sie können raushören, worauf es Jesus ankommt, was ihm wichtig ist. Und bei diesem vorgelesenen Gleichnis von den anvertrauten Funden, da benutzt Jesus Vorgänge aus dem Geld- und Bankenwesen. Und das ist eigentlich eher ein bisschen ungewöhnlich, das ist nicht oft vorgekommen. Vielmehr hat Jesus Bilder aus der Landwirtschaft genommen oder auch aus dem Haushalt, aus der Familie. Also Sachen, die den Leuten, denke ich, sehr geläufig und nah waren. Aber hier scheint das eben genau der richtige Vergleich zu sein oder irgendwie passend zu sein. Und das beginnt eben damit, denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Also Jesus will den Leuten sagen, mit eurem Leben und mit meiner Wiederkunft eines Tages, da ist es so wie in dieser Geschichte, so wie das hier beschrieben wird. Und Jesus erzählt eben von diesem reichen Mann, der auf unbestimmte Zeit weggeht, ins Ausland, und der seine Knechte zusammenruft und ihnen sein Vermögen anvertraut und dalässt. Und jeder dieser Knechte bekommt einen anderen Betrag. Die Leute werden also nicht gleich behandelt, sondern es heißt ja, jeder bekommt nach seiner Tüchtigkeit etwas zugeteilt oder anvertraut. Und dann geht der Mann ins Ausland. Und ich finde das interessant, wenn man diese Geschichte liest, es wird nicht mal der Auftrag ausgesprochen, dass sie mit diesem Geld irgendetwas anfangen sollen, sondern der Herr hat ihnen das Geld erstmal nur überlassen und es wird nichts gesagt. Aber für die ersten beiden Knechte ist das ganz klar. Sie fangen sofort am nächsten Tag, so scheint es hier, an, mit diesem Geld zu arbeiten und es eben zu vermehren. Und ja, sie handeln mit ihrem Geld und sie kriegen es sogar hin, dass sie die Summe, die sie bereitgestellt bekommen haben oder bekommen haben, dass sie die verdoppeln. Der dritte Knecht allerdings vergräbt das empfangene Geld und ja, er will das auf jeden Fall, dass da nichts von wegkommt. Er hat Angst vor dem Herrn und verbuddelt es. Und dann vergeht eben eine lange Zeit und dann kommt der reiche Mann wieder und fordert Rechenschaft von seinen Knechten. Und dieses Rechenschaft fordern impliziert natürlich, dass er doch erwartet hat, dass sie halt damit handeln. Und die ersten beiden Knechte berichten eben von ihrer Arbeit und geben dem Herrn das Geld zurück. Und zu beiden sagt er genau denselben Wortlaut: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und bei dem dritten Knecht, das haben wir eben gerade gehört, verläuft dieses Gespräch anders. Seine Meinung von dem wiedergekommenen Herrn ist nicht besonders schmeichelhaft. Er nennt ihn einen harten Herrn. Er sagt, du erntest, wo du nichts gesät hast. Du sammelst Dinge ein, wo du nichts ausgestreut hast, wo du nichts dafür getan hast. Und aus Furcht vor ihm hat dieser dritte Knecht das Geld versteckt, um es nun zurückzugeben. Doch der reiche Mann ist weder mit dem zurückgegebenen Geld, also mit seinem Geld, zufrieden, noch viel weniger ist er zufrieden mit der Arbeitseinstellung seines dritten Knechtes. Er nennt ihn böse und faul und hätte wenigstens erwartet, bei allem Missmut und bei aller Angst vor dem Herrn, dass der Knecht die Summe zu den Wechseln bringt und wenigstens ein paar Zinsen erwirtschaftet, die er dann mit hätte zurückgeben können, um die Summe wenigstens ein bisschen zu steigern. Doch so, wie sich das entwickelt, wird ihm auch das Geld abgenommen, was er da wiedergegeben hat, und er wird hinausgeworfen in die Finsternis. Es ist ja ein bekanntes, hinlänglich gehörtes Gleichnis. Aber die Frage ist ja, was sind die Lehren, die Jesus in diesem Vergleich mitteilen will, die in diesem Gleichnis, in dieser Gleichnisgeschichte wichtig machen möchte? Nun, es wird zum einen nochmal gesagt, dass die Wiederkunft Jesus eben auch das Gericht bedeutet. Dass wir eines Tages eben auch Rechenschaft abgeben müssen für unser Leben. Es ist nicht nur so, dass Jesus wiederkommt und seine Leute einsammelt, sondern es wird Gericht gehalten. Und an diesen Beispielen können wir hier sehen, wie unterschiedlich die Urteile Jesu ausfallen über das Verhalten und das Agieren seiner Knechte. Und eben auch, was für Belohnung oder Bestrafung das nach sich zieht. Und ich denke, so ist dieses Gleichnis zunächst einmal eine Warnung davor, diesem Tag der Wiederkunft, von dem wir nicht wissen, wann er ist, lässig entgegenzuschlendern und zu sagen, na, das wird schon alles werden, Jesus hat ja alles für mich getan, sondern Jesus betont hier einen anderen Punkt. Er sagt, ich möchte, dass ihr tüchtig und treu seid. Wir sollen, so habe ich das gelesen in einem Buch, nicht Ausschau halten nach dem wiederkommenden Herrn, ist ja auch sehr beliebt, sondern diese Stelle sagt eigentlich, wir sollen tüchtig und treu sein mit dem, was wir bekommen haben von ihm. Mit den anvertrauten Zentnern. Wie gesagt, er ist der Herr, es ist sein Vermögen, was er da verteilt hat, und wir sind seine Knechte, die je nach Tüchtigkeit eben etwas zugeteilt bekommen. Und wenn wir uns dieses Szenario, was Jesus hier als Geschichte hinstellt, so vorstellen, dann denke ich, haben wir ein ganz gutes Bild und ein ganz brauchbares Bild, wie das ist, mit unserem Leben mit Jesus. Das anvertraute Vermögen ist ja bei jedem Knecht unterschiedlich. Das bedeutet in der Konsequenz auch, dass von jedem etwas anderes erwartet wird. Es ist nicht so, dass jeder Knecht später dasselbe vorweisen können muss, sondern es ist ganz unterschiedlich, es ist ganz individuell. So beschreibt Jesus das ja auch in dieser Geschichte. Und tatsächlich sehen wir am Ende ja auch, dass die erwirtschaftete Menge der einzelnen Knechte überhaupt keine Entscheidung darüber trifft, wie das Urteil ausfällt. Es spielt überhaupt keine Rolle dabei. Der erste und der zweite Knecht bekommen dieselbe Belohnung und bekommen auch genau das gleiche Lob von ihrem Herrn für ihre Arbeit, für das, was sie getan haben. Es kommt einzig und allein darauf an, dass sie mit dem Anvertrauten für ihren Herrn gewirtschaftet haben, gearbeitet haben. Und der dritte Knecht tut es eben nicht. Er hat das Anvertraute für sich selbst behalten und hat geglaubt, es ist okay, der Herr wird zufrieden sein, wenn ich ihm das wiedergebe, wenn er das am Ende zurückbekommt. Doch das verurteilt der Herr und er wirft ihn sogar raus. Eine wichtige Frage ist hier, was ist mit diesen anvertrauten Zentnern gemeint? Also worauf zielt dieses Gleichnis? Was soll gesagt werden? Ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, dass Jesus hier nicht fordert, dass wir gute Finanzexperten sein sollen, dass er uns nahelegen will, mit Geld gut umzugehen und um das zu mehren. Allerdings denke ich, will er auf etwas hinaus, was im Bankwesen, und darum hat er sicher dieses Beispiel gewählt, üblich ist und normal und selbstverständlich, nämlich, dass man ein Startkapital nimmt und es einsetzt, um damit Gewinn zu erzielen. Das ist eigentlich so ein Grundgedanke dabei, beim Geldwesen. Und darum wählt er dieses Beispiel. Also müssen wir uns fragen, denke ich, wenn wir dieses Gleichnis betrachten, was ist das Startkapital? Was ist das, was Jesus dir mitgegeben hat, was du hast, womit du wirtschaften kannst, womit du arbeiten kannst? Und ich denke, das kann man sehr weit fassen. Ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir durch den Kopf gegangen sind. Vielleicht deine Gesundheit und damit deine Leistungsfähigkeit, dass du etwas schaffen kannst, dass du etwas machen kannst. Vielleicht unsere Schulbildung, dass wir lesen, schreiben können, dass wir intelligent sind, dass wir denken können, dass wir uns in andere hineinversetzen können. Vielleicht der Beruf, den du erlernt hast, in dem du richtig gut bist. Oder Charaktereigenschaften, die du entwickelt hast im Laufe deines Lebens. Vielleicht deine Hartnäckigkeit. Vielleicht eine besondere Begabung, die nur du kannst in deiner Gruppe oder in deiner Familie. Vielleicht aber auch ganz anders gedacht, dein Haus, deine Gastfreundschaft, deine Freundlichkeit, dass du auf Leute zugehen kannst, dass du Leuten zuhören kannst, das richtig gut kannst. Vielleicht deine Herzlichkeit oder auch, ja, das Geld, dein Geld, das du zur Verfügung hast, mit dem du wirtschaften kannst. Vielleicht dein Einfluss in der Gemeinde oder im Dorf oder in der Schule, wo auch immer, am Betrieb. Und wir können diese Liste sicher weiterführen. Und wir können für all diese Dinge sagen oder ja annehmen, dass es ein Geschenk ist, was ich nicht selber geschaffen habe, dass es ein Segen ist, den ich habe. Und ich glaube, das stimmt auch. Aber Jesus will seinen Nachfolgern an dieser Stelle, glaube ich, deutlich machen, es ist in erster Linie oder in Linie oder zunächst einmal ein Startkapital, was du mit auf den Weg bekommst, damit du damit arbeiten kannst. Und wenn wir eines Tages, wenn dieser Tag kommt, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir Rechenschaft ablegen müssen und wenn ich dann da sitze, dann glaube ich, fragt Jesus nicht, wie viel hast du denn auf den Tisch zu legen? Wie viel hast du erwirtschaftet? Sondern er fragt, was hast du damit gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was du bekommen hast, was die anderen nicht haben? Was hast du das, oder wie hast du das eingesetzt? Ich habe ja eben gesagt, dass die Betrachtung dieses Textes oder dieses Gleichnisses vielleicht beim Verstehen des höchsten Gebotes ein bisschen weiterhilft oder das ein bisschen klarer macht. Also, was finden wir hier in diesem Gleichnis, wenn wir es tatsächlich mal auf Nächstenliebe beziehen? Nun, dieser Punkt, den ich gerade genannt habe, als erstes, Jesus sagt, jedem ist etwas anvertraut, mit dem er handeln kann, in der Abwesenheit des Herrn. Jeder und jede hat ein Startkapital bekommen. Vielleicht verschieden groß, ganz anders geartet, nicht vergleichbar, aber jeder hat etwas bekommen. Und vielleicht kann man, wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, sogar sagen, Nächstenliebe bezahlt ihr nicht aus eigener Tasche, sondern das bezahlt ihr aus Gottes Vermögen, wenn ihr diese Dinge einsetzt und Menschen damit helft. Zweiter Punkt, wenn wir uns ansehen, wie dieser dritte Knecht in der Geschichte über seinen Herrn denkt und wie er dann letztlich ja sogar über ihn spricht, da scheint es sehr offensichtlich, dass er seinen Herrn eben nicht liebt, sondern er hat Angst vor seinem Herrn. Und die Folgen von dieser Angst sind ja in dieser Geschichte ganz deutlich. Er hat Furcht vor ihm, verbuddelt dieses anvertraute Vermögen, die Zentner. Eine weitere Folge ist Untätigkeit, er tut gar nichts. Und letztlich führt dieser Ungehorsam, so sieht Jesus das ja beim Gericht, zum Rauswurf in die Finsternis. Und ich habe in einer Auslegung von Fritz Rienecker einen ganz interessanten Abschnitt gefunden. Von dem untreuen Knecht berichtet Jesus, dass er sich damit rechtfertigt, dass er aus Furcht vor der Strenge des Herrn den Dienst versäumt habe. So redet aber nur der, der keine Liebe hat. Und dann stellt er die Frage, kann die Liebe sagen, sie möge nichts für den Herrn tun? Kann die Liebe den Herrn schelten, er verlange zu viel und sein Gebot sei eine Plage? Und dann fragt er, wie sollen wir bei der Wiederkunft Jesu das Leben und die Herrlichkeit gewinnen, wenn unser Herz mit dem Herrn hadert? Fand ich eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, das ist gar nicht so fern von uns, dass wir manchmal auch sagen, da kann ich nicht mit oder da bin ich nicht d'accord mit dem, was ich bei Gott finde. Also Wie sollen wir bei der Wiederkunft Jesu das Leben und die Herrlichkeit gewinnen, wenn unser Herz mit dem Herrn hadert? Es geht eben nicht ohne Liebe. Es geht nicht ohne Liebe. Und auffällig ist ja, wenn wir beim höchsten Gebot gucken, dass die Liebe zu Gott wird sehr ausführlich beschrieben und steht an erster Stelle. Also liebe Gott mit ganzer Kraft, mit allem, was du hast, mit deinem Verstand, mit deiner Seele, mit deinem Leib. Das steht an erster Stelle. Und dann sagt Jesus, das andere aber ist ihm gleich, nämlich dass du deinen Nächsten liebst. Und dieses Gleichnis von den anvertrauten Funden scheint das zu bezeugen, dass das zusammengehört. Und dass Nächstenliebe ohne Gottes Liebe nicht funktionieren kann, nicht passieren kann. Und dann ein dritter Punkt, wenn wir Nächstenliebe hier drauf anwenden, und das ist eben schon mal angeklungen und wird hier nochmal betont, wir sind alle Knechte, und während unser Herr im Ausland weilt, erwartet er von uns, dass wir tätig sind. Also ist auch Nächstenliebe eine Aufgabe des Herrn bis zu seiner Wiederkunft. Und hier ist es eben wieder, Gott will, dass du deine Mitmenschen liebst. Also er ordnet unser Miteinander in der wichtigsten Regel. Ganz interessant finde ich das. Und wenn man jetzt kritisch anmerken möchte oder einwenden möchte, dass dieses Gleichnis von den anvertrauten Funden ja gar nicht von Nächstenliebe spricht, das habe ich jetzt ja nur gerade gemacht, dass ich das daran gehalten habe, sondern dass es da eben ums Wirtschaften geht, dann darf man allerdings erstaunt entdecken, dass eine weitere interessante Rede Jesu, die eben gerade von Barmherzigkeit, von praktischer Hilfe und von Nächstenliebe spricht und handelt, direkt anschließend kommt. Das war mir auch nicht bewusst. Ich hatte diese Texte im Kopf, habe gesagt, das könntest du nehmen, das könntest du nehmen. Und dann habe ich reingeguckt und ja, bei Matthäus stehen die direkt hintereinander. Und zwar gehören die eben auch zu den Reden der Endzeit und da spricht Jesus über das Weltgericht. Und das beginnt so, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafen von den Böcken scheidet. So geht das los in ab Vers 31. Und ich möchte diesen ganzen Text jetzt gar nicht vorlesen, ich glaube, ihr kennt ihn auch. Aber was ich interessant finde, unterwegs wird Jesu Urteil begründet. Er selber sagt, warum er so urteilt. Und dabei kommt eben heraus, dass alles Mitgefühl, alle praktische Hilfe und alle Nächstenliebe, die du den Menschen tust, und er sagt dir sogar den geringsten meiner Brüder, also nicht nur deinen Freunden und in der Familie und deinen Kumpels, sondern die du den Menschen tust, die bezieht er auf sich selbst. Er sagt, das hast du mir getan, was du da demjenigen geholfen hast. So, als hättest du Jesus ein Glas Wasser gegeben oder eben auch es ihm verwehrt und gesagt, nein. Und das ist wieder ja, so ein Hinweis darauf, dass Jesus Nächstenliebe untereinander will. Er will, dass unser Miteinander gelingt. Und er freut sich so sehr über die Tat für den Hilfsbedürftigen, dem wir begegnen, dass er sie für sich begreift. Und sagt, das ist so, als hättest du es mir getan. Und sie eben aus dieser Überzeugung heraus auch über alles belohnt. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ist das auch vorbildlich für uns, wenn er sagt, die Not des anderen empfinde ich als meine eigene. Das ist ja eigentlich genau eine Definition für Nächstenliebe und für Hilfsbereitschaft. Die Not des anderen soll meine Not sein, so sehe ich das. Und dann muss ich auch helfen, dann kann ich nicht anders. Nun, wir mögen, und das tun wir, glaube ich, immer wieder, mangelndes Mitgefühl und fehlende Hilfsbereitschaft um uns herum beklagen. Das ist schon, du schlägst morgens die Zeitung auf oder du hörst die Nachricht und denkst, wie können Menschen so miteinander umgehen? Und wie kann es wieder passiert sein? Man mag es vielleicht auch verurteilen, aber Jesus macht hier mit seinen Worten deutlich, dass er von uns Geschwistern eine andere Haltung erwartet. Eine praktische Nächstenliebe erwartet. Und er sagt, dass er uns dafür ausrüstet. Und er nennt als Grundvoraussetzung, dass das gelingen oder dass wir das tun können, dass wir die Kraft dazu haben, unsere Liebe zu Gott. Das ist der erste Punkt, der erste Schritt, der vorher kommen muss. Also, und das folgt ja daraus, wir sind nicht zur Untätigkeit berufen, sondern zur tatkräftigen Liebe berufen. Paulus hat es an die Galater einmal so geschrieben, das ging um Disput, also ob man sich beschneiden lassen muss oder nicht. Und da schreibt er in Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. In Christus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ich habe dazu neulich nochmal was Interessantes gehört, das möchte ich euch auch kurz vorlesen. Das ist von Uta Garbisch. Da hat sie geschrieben, die Glücksforscher haben 6 Faktoren für ein glückliches Leben identifiziert. Gute soziale Beziehungen, Gesundheit, persönliche Freiheit, die eigene Einstellung, ausreichendes Einkommen und eine sinnstiftende Tätigkeit. Das kann ein Hobby, ein Beruf oder ein Ehrenamt sein. Die Glücksforscher sagen, es ist wichtig, einen guten, passenden Mix zu finden. Und noch etwas ist wichtig, wie jüngst eine Umfrage in Großbritannien gezeigt hat. Dort wurden 50.000 Angestellte aus über 200 britischen Unternehmen gefragt, was sorgt für ihr Wohlbefinden. Das Ergebnis, Angestellte, die sich freiwillig engagieren, sind zufriedener mit dem Arbeitgeber und ihrem Leben. Und das, obwohl die Firmen Achtsamkeitsseminare, Seminare für Zeitmanagement, Resilienz und Stressbewältigung anbieten. Außerdem Coaching, Massagen sowie Apps für Schlaf und Fitness. Doch diejenigen, die das getan haben, oder denjenigen ist es um keinen Deut besser gegangen als den anderen, manchmal sogar schlechter. Zufriedener mit dem Arbeitgeber und ihrem Leben waren nur jene, die sich freiwillig engagiert haben. Das ist jetzt nichts Frommes, sondern einfach eine Erhebung, eine Sache, die die rausbekommen haben. Ich denke, es zeigt etwas darüber, wie Gott den Mensch gebaut hat, wie wir gestrickt sind. Dass das Helfen anderer nicht nur einfach getan wird und eine gute Tat ist, sondern dass es mir selber auch was bringt. Dass es mir Zufriedenheit bringt und mir Genugtuung bringt, dass ich das getan habe. Und eben natürlich auch all das, was dann zurückgespült wird von demjenigen, dem geholfen wird. Fand ich ganz interessant. Und dass Gott uns eben so angelegt hat. Und ich denke, letztlich ist es so, wer sich nur um sich selber dreht und wer nur seine eigenen Belange sieht und sich immer darum dreht, der kriegt nach einer gewissen Zeit einfach schlechte Laune. Und hinzu kommt, dass Jesus eben nicht nur diese Zufriedenheit schenkt, wie das in dieser Studie gerade rauskam, sondern seine Belohnung lautet, unfassbar viel mehr, das ewige Leben. Oder wie es hier bei dem Gleichnis mit dem anvertrauten Zentnern heißt, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Nicht nur du bekommst etwas, sondern es ist dem Herrn eine Freude, dass du da sein darfst. In der Bergpredigt hat Jesus das einmal so gesagt, in Matthäus 5, Vers 7, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Also dein Handeln entscheidet auch über das Urteil oder gibt das Strafmaß quasi. Strafmaß, Entschuldigung, das ist ja falsch umgesagt. Aber gib das vor, bestimmt das mit. Es ist irgendwie fantastisch, finde ich. Oder ganz praktisch, und damit möchte ich schließen, mein Arbeitskollege meldet sich oft am Telefon, wenn ich irgendwie eine Frage habe, sagt, Stefan, was kann ich für dich tun? Amen. Ich möchte noch beten. Herr, du weißt, dass wir oft sehr traurig sind, wenn wir sehen, was in der Welt los ist. Und das dann auch beklagen und sagen, wie können Menschen so miteinander umgehen? Aber in deinem Wort sagst du, dass wir das anders handhaben sollen. Dass du etwas anderes für uns siehst und möchtest. Nämlich, dass wir dich von ganzem Herzen lieben. Dass wir dir zur Verfügung stehen. Dass wir dich loben und preisen, dir Dank sagen und dass wir mit dem, was du uns anvertraut hast, auch tüchtig und treu sein wollen und nicht alles für uns genießen. Das dürfen wir auch, das hast du alles gegeben, aber du möchtest, dass wir es einsetzen für dich. Du hast uns hier hingestellt nach Bünden und nach Kirchlengern. Du hast uns hingestellt in unseren Freundeskreis und in unsere Firma in unsere Familie und möchtest, dass wir ein Zeugnis sind für dich. Dass wir bereit sind, das, was du uns gegeben hast, einzusetzen für die anderen und ihnen zu helfen und damit ein Bild von dir zu schaffen in dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, dass wir, du weißt, wir bleiben dahinter zurück, aber dass wir uns das immer wieder neu vornehmen, dass uns immer wieder das Beschäftigen mit dir und die Liebe zu dir neue Kraft gibt, neue Perspektive gibt, uns neu auf die Fährte setzt, dass wir den nächsten Tag so angehen wollen, eben geprägt durch dich. Du hast uns so viel geschenkt, du hast uns alles geschenkt, das können wir gar nicht ermessen. Und darum wollen wir auch nicht knickerig sein mit dem, was du uns gegeben hast. Segne uns dabei. Amen.
Ja, von der Mitte sortiert sich, glaube ich, alles. Unsere Beziehung zu Gott bestimmt dann sicherlich auch unsere richtige Beziehung zum Nächsten und dass wir das einsetzen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und das ist eine Menge. Und dafür können wir dankbar sein, dass er mit uns was anfangen will. Ja, wir kommen zum Ende dieses Gottesdienstes. Danke für alles Mitwirken an der Technik, die Kindermitarbeiter. Musikteam hat geübt. Dankeschön dafür. Wir laden auch ganz herzlich ein, noch zu einer Tasse Kaffee im Keller, zur Gemeinschaft miteinander. Ja, lasst euch einladen. Eine Sache habe ich vergessen. Ich wollte noch hinweisen auf eine Veranstaltung in der Stadtmission am 11.10. Feierabend. Kennen das schon, dieses Konzept, einfach Gott anzubeten mit vielen Liedern gemeinsam. Für Jung und Alt, wir sind herzlich dazu eingeladen am 11.10. um 19.30 Uhr. Ich möchte jetzt einfach noch, dass wir miteinander beten. Ich beginne und wir schließen dann mit dem Vater unser. Bitte steht dazu auf. Herr, wir danken dir für die Geduld, die du mit uns hast. Uns immer wieder vor Augen stellst, wie viel du uns gegeben hast. Aber wir haben auch eine Verantwortung für das, was du uns gibst. Wir möchten etwas zu deiner Ehre sein mit unserem Leben, treu sein in den Aufgaben, die du uns gibst. Zeige uns einfach, wo wir feststecken, nur an uns denken und hilf uns, deinen Auftrag in dieser Welt einfach wahrzunehmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Den Segen singen wir uns jetzt zu mit dem Lied "Der Herr segne dich".
Sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist. erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht.